Moin, schön, dass ihr da seid. Wir singen ja selten mal 7 Strophen an einem Stück, aber ich habe gedacht, das können wir heute ruhig mal machen. Dafür fasse ich mich jetzt gleich ein bisschen kürzer. Ich würde mich viel lieber hier rechts hinsetzen, das sieht so gemütlich aus. Ein Dozent von mir hat immer gesagt, mit der Bibel kann man fast alles begründen. Die Aussage klingt ja so ein bisschen ja, fast ketzerisch. Aber da ist, glaube ich, viel dran. Wenn man einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang reißt, da können haarsträubende Aussagen bei rauskommen. Oder wenn man den Hintergrund eines Bibeltextes außer Acht lässt, das, was los war, das, was passiert ist, die gesellschaftliche Situation oder die Fragestellung, in die hinein der Text passiert ist, also zum Beispiel bei den Paulusbriefen, die Fragestellung, auf die hin er diesen Brief geschrieben hat. Das betrifft ja immer ganz konkrete Themen. Wenn man das außer Acht lässt, dann kommen manchmal seltsame Sachen bei raus. Da kann einen das ins Staunen bringen, weil man sich wundert, was steht denn da oder warum sagt er hier was anderes als an einer anderen Stelle. Es kann einen auch manchmal auf eine falsche Fährte führen. Das heißt nicht, dass ein 2000 Jahre alter Text aus der Bibel uns heute nichts mehr zu sagen hat, weil er ja in eine andere Lebenswelt hineingeschrieben ist. Das heißt das auf keinen Fall. Die Texte der Bibel sind hochaktuell. Das finde ich immer wieder faszinierend. Aber manchmal hat der Text uns vielleicht etwas anderes zu sagen als den Menschen damals. Und ich finde es unglaublich spannend, danach zu fragen, was Gott durch sein Wort uns heute sagen möchte. Wobei es uns da auch nicht immer gibt. Manchmal will er mir was anderes sagen als jemand anderem. Oder er will mir heute was anderes sagen als morgen, durch den gleichen Text. Da wirkt Gottes Geist, glaube ich, an uns. Und ich finde es spannend, rauszufinden, was Gott uns sagen will. Auch im Predigttext von heute ist der Zusammenhang wichtig. Jesus erzählt ein Gleichnis und das macht er nicht aus heiterem Himmel, sondern das macht er in eine ganz konkrete Situation hinein. Wie meistens, wenn er Gleichnisse erzählt. Also bei den meisten Gleichnissen reagiert Jesus auf ein Gespräch oder auf ein Erlebnis, das vorausgegangen ist. Und die 3 Verse am Anfang des Gleichnisses oder besser vor dem Gleichnis, die 3 Verse, die erzählen, was das gerade für eine Situation ist, in der Jesus das Gleichnis erzählt, die sind, finde ich, ziemlich wichtig für das Verständnis vom Gleichnis. Und umso komischer finde ich es, dass die in der vorgeschlagenen Perikopenordnung, also die Predigttexte, die die evangelische Kirche vorschlägt, über die man reden soll, da gehören diese 3 Verse nur optional rein. Also die sind mit Klammer versehen, kann man auch weglassen, wenn man will. Aber gerade die 3 Verse, finde ich, machen ziemlich viel klar. Also Bibel immer im Zusammenhang lesen. Ich lese den Text vor aus Lukas 12, Vers 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ein Landwirt hat eine gute Ernte, passend zum heutigen Erntedankfest. Er weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Ertrag. Das passt alles gar nicht in seine Lagerkammer, in seine Scheune rein. Das Gute, zumindest ein Teil seiner Mega-Ernte, besteht aus Getreide. Das kann man ziemlich gut lagern, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, wenn man ja die richtigen Bedingungen dafür schafft. Das Problem des Mannes? Er hat nicht genug Lagerfläche. Aber anscheinend sind die Handwerker nicht so ausgelastet wie zurzeit bei uns. Also er sieht es als realistisch an, noch bevor die Ernte irgendwie schlecht wird oder feucht wird oder so, eine neue Scheune zu bauen. Deswegen beschließt er, ja, seine alten Scheunen abzureißen und einen größeren Speicher oder ein größeres Lager zu bauen oder bauen zu lassen. Anscheinend ist das kurzfristig möglich. So weit, so gut. Eigentlich doch eine ziemlich kluge Entscheidung von dem Mann, oder? In meinem ersten Beruf war ich Großhandelskaufmann. Nach kaufmännischen Gesichtspunkten würde ich sagen, der Mann hat alles richtig gemacht. Was bringt ihm das, wenn er alles auf einmal verkauft? Wahrscheinlich haben alle eine gute Ernte und die Preise sind im Keller. Wie gut, wenn er diese Möglichkeit hat. Aus Sicht eines Kaufmanns macht er alles richtig. Vielleicht ist es sogar die einzig richtige Entscheidung, die er trifft. Was ist denn eigentlich das Problem, das Jesus hier sieht? Wie gesagt, Jesus erzählt sein Gleichnis in eine bestimmte Situation hinein. Da ist ein Mann, der wegen eines Erbstreits zu Jesus kommt. Jesus soll als Schlichter einspringen. Also das zeigt erstmal, dass Jesus ein recht hohes Ansehen hat. Ansonsten wird der Mann wahrscheinlich nicht zu ihm kommen. Das jüdische Erbrecht war damals relativ genau geregelt. Der Erstgeborene erhält Grund und Boden und 2/3 vom Vermögen. Also das meiste geht an den Erstgeborenen. Aber irgendwie scheint diese genaue Regelung hier nicht funktioniert zu haben. Der Mann, der fühlt sich übervorteilt und ja, er kommt zu Jesus und sagt, klär das bitte, hilf uns. Es gab Streit, Jesus soll dem Mann zu seinem Recht verhelfen. Aber Jesus lehnt dankend ab. Er lässt sich nicht vor den Karren des Mannes spannen. Stattdessen spricht er über Habgier und erzählt dann eben dieses Gleichnis vom reichen Kornbauer. Vom reichen Kornbauer. Es geht nicht um einen armen Bauern, der hart gearbeitet hat und deshalb eine gute Ernte einfährt. Sondern Habgier eines Reichen ist das eigentliche Thema. Das, was Jesus hier anspricht. Im Gleichnis betont Jesus, dass es sich um einen reichen Mann handelt, der die gute Ernte hat. Jesus verwendet in seinen Gleichnissen selten Adjektive, die die handelnden Personen beschreiben. Hier tut er es. Ein reicher Mann. Er will den besonderen Reichtum des Mannes betonen, der schon vor dieser tollen Ernte reich ist. Das erkennt man auch daran, dass dieser Bauer mehrere Scheunen abreißen will. Also nicht nur eine, das war das Normale. Normalerweise hatte ein Bauer in Israel eine Scheune. Er hat mehrere. Der hat was. Der hat schon was geschafft. Im Text ist auch bei der Ernte nicht davon die Rede, dass der Bauer hart arbeitet. Also es wirkt so, als wenn ihm das einfach so zufällt. Ganz schlicht steht hier, dass sein Land gut getragen hat. Scheinbar hat er nicht viel für die Ernte getan. Sie ist ihm genauso zugefallen wie dem anderen Mann das Erbe. Da hat er hoffentlich auch nichts für getan. Jesus wird um Hilfe bei dem Erbstreit gebeten und erzählt dann ein Gleichnis über einen reichen Mann, dessen Reichtum er besonders betont. Es liegt nahe, dass auch der Hilfesuchende schon reich war, wenn Jesus das so betont oder so aufgreift. Er ist also nicht auf das Erbe angewiesen, sondern dem Mann ist sein Reichtum nicht genug. Er will noch mehr haben und lässt es dafür sogar auf einen Geschwisterstreit ankommen. Jesus erkennt Habgier im Verhalten des Mannes. Und so wie der Kornbauer im Gleichnis bereit ist, seine altgediente Scheune abzubrechen, ist der Mann, der Jesus begegnet, bereit, das Gerüst seiner Familie einzureißen. Beim Kornbauer, der bisher am Anfang nur ein Selbstgespräch geführt hat, kommt jetzt Gott ins Spiel. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem gehört dann, was du bereitet hast? Man darf jetzt nicht den Fehler machen und das als eine Strafe Gottes verstehen, die auf das Handeln des Kornbauers folgt. Gott will ihn nicht bestrafen, aber er macht ihn darauf aufmerksam, dass Besitztümer, dass aller Reichtum nicht von Dauer ist. Alles Weltliche kann von einem auf den anderen Moment wegbrechen. Das Leben kann am nächsten Tag vorbei sein. Der Tod gehört zu jedem Leben dazu. Was hat man denn von dem Reichtum, nachdem man vorher gestrebt hat? Was hat man dann nach dem Tod davon? Nichts. Der Kornbauer, der will von seinem Reichtum leben. Auch das ist nicht verwerflich. Aber er denkt nur an sich und an seinen Reichtum. Das ist das Einzige, um das er sich sorgt. Aber davon hat er nichts mehr, wenn er tot ist. Er hat keine Schätze bei Gott gesammelt. Er hat nichts, was für die Ewigkeit bleibt. Ihm fehlt die Beziehung zu Gott. Das Einzige, das nach dem Tod noch Bestand hat. Jesus will den Mann, der zu ihm kommt, der ihn um Hilfe bittet, mit dem Gleichnis zum Nachdenken bringen. Er will Fragen anstoßen. Bei dem Mann kannte Jesus vermutlich die Antworten schon. Aber vielleicht sind das Fragen, die auch wir uns stellen können. Nämlich zum Beispiel, spannst du Jesus vor deinen Karren? Wenn ja, warum? Ja. Wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt, formuliert Jesus. Aber was dahinter steckt, ist die Feststellung, du willst doch nur das Beste für dich und schiebst mich, Jesus, vor. Du tust so, als ginge es um Recht und Ordnung. Dabei geht es dir nur um dich. Und ich soll das Ganze legitimieren. Spannst du mich vor deinen Karren? Schieben wir vielleicht auch manchmal Jesus vor, um unsere eigene Meinung zu belegen? Nennen Bibelstellen, die unsere Meinung unterstützen oder beweisen, unabhängig vom Zusammenhang und tun so, als gäbe es die Stellen nicht, die vielleicht was anderes ausdrücken? Wir bezeichnen etwas als Gott gewollt, dabei ist es nur Tradition. Wir beharren auf unsere Glaubensmeinung, das sagt die Bibel ja so, und bemerken gar nicht, dass man auch etwas anderes da herauslesen kann. Gott wünscht sich den Gottesdienst so oder so. Dabei sind eigentlich wir es, die sich das so wünschen. Ein Christ tut dies oder jenes nicht. Dabei ist es vielleicht nur unsere subjektive Meinung oder die Tradition, in der wir leben und nicht Gottes Wille. Spannen wir Jesus auch manchmal vor unseren Karren? Die zweite Frage, woran hängst du dein Herz? Was macht dein Leben aus? Alles, was wir haben, kann wegbrechen. Reichtum, Besitz, Gesundheit, Fitness, Freundschaft, Beziehungen, Ansehen, Karriere, Erfolg und. Das sind alles keine schlechten Dinge. Nichts davon ist verwerflich. Vieles davon kann gut tun oder kann einen auch ein Stück weit tragen. Aber wenn man seinen Wert darüber bestimmt, dann kann man ganz schön auf die Nase fallen. Was bleibt noch, wenn das wegbricht? Und was nach dem Tod noch bleibt, das ist nur die Beziehung zu Gott. Hast du die geklärt, die Beziehung zu Gott? Was macht dein Leben aus? Nur das, was hier auf Erden von Wert ist? Oder hast du auch einen Draht in die Ewigkeit? Was macht dein Leben aus? Die dritte Frage, wie wichtig bin ich mir? Je nachdem, wie man es zählt, beziehungsweise wie man diese Verse übersetzt, kommt in diesem ganz kurzen Selbstgespräch des Bauern, also wo er überlegt, was mache ich, ich habe eine reiche Ernte, was tue ich, in diesem kurzen Stück kommt 5 bis 8 Mal das Wort ich vor. Und dann noch einmal mein und einmal meine. Der Mann, der guckt nur auf sich. Ich, ich, ich. Die anderen sind gar nicht im Blickfeld. Der Mann, der Jesus um Hilfe bittet, will zu seinem Recht kommen. Vielleicht tue ich ihm Unrecht. Das mag sein. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, wenn ich behaupte, er ist bereit, die Beziehung zu seiner Familie aufs Spiel zu setzen, damit er noch reicher wird. Ich weiß, die meisten Erbschaftsstreitereien haben eine Vorgeschichte, die oft auch nicht nur durch eine Person entstanden ist. Oft kann man da nicht mal mehr auseinanderhalten, wer Schuld hat an dem Streit oder wo die Ursachen liegen, was richtig und falsch ist. Aber hier in dieser Geschichte hat man den Eindruck, dass der Hilfesucher und der Kornbauer nur an sich denken. Sie haben beide schon viel und wollen noch mehr, damit es ihnen gut geht. Aber zu welchem Preis? Sie verlieren keinen Gedanken an andere. Außer vielleicht, dass der andere, in dem Fall der Bruder, zu viel bekommen könnte. Denken wir vielleicht manchmal auch nur an uns? Zum Beispiel, wenn wir über die Gestaltung oder Form des Gottesdienstes nachdenken. Geht es mir nur um meine Bedürfnisse? Oder sind mir auch die Bedürfnisse meines Sitznachbarn wichtig? Oder die der Jugendlichen? Oder der Alten? Der Eltern, der Alleinerziehenden, der Arbeitslosen, der Alleinstehenden, derjenigen, die das Gefühl vermissen, gebraucht zu werden oder gemocht zu werden. Die Bedürfnisse der Studenten, der gestressten Angestellten, der Kranken, die hier im Gottesdienst sitzen oder die vielleicht gar nicht kommen können wegen ihrer Krankheit. Wo schaue ich hin? Gemeinde lebt davon, dass man nicht nur auf sich schaut, sondern dass man sich gegenseitig in den Blick nimmt. Gott hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Und wo wäre ein besserer Ort, das wirklich auch auszuleben, als in der Gemeinde? Nicht immer nur ich, sondern wir, mit Blick auf ihn. Und mit Blick aus der Gemeinde nach außen. Wir sind unendlich beschenkt mit dem, was Gott getan hat für uns in seiner Liebe. Was für ein geistlicher Reichtum. Wie viel könnten wir davon anderen abgeben? Ich meine jetzt nicht materiell Sachen abgeben, sondern von Gottes Liebe weitergeben. Im Umgang mit anderen Hoffnung in die Welt bringen. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Klassenkameraden, zu unseren Arbeitskollegen, zu den Menschen, denen wir begegnen. Die Welt ist für viele dunkel und die könnten wir ein Stück heller machen mit Jesu Licht. Geben wir ab von diesem Reichtum oder horten wir den hier in unserem Kornspeicher, in unserer Gemeinde? Haben wir andere im Blick oder sagen wir nur wir oder nur ich, so wie der Kornbauer? Der Blick auf andere, der führt zur nächsten Frage. Was machst du mit deiner Ernte? Heute ist Erntedankfest. Ich glaube, der Bibeltext will auch anregen, über unsere Ernte nachzudenken. Gott dafür zu danken und dankbar damit umzugehen. Unsere Ernte, das sind nicht nur Äpfel, Kartoffeln, Getreide oder Kürbisse, wie wir hier auf der Fensterbank liegen haben. Das sind nicht nur Dinge, die man im Garten oder auf dem Feld anbaut und dann einmal im Jahr erntet. Unsere Ernte, das ist alles, was wir haben, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das sind auch Gaben und Fähigkeiten, das sind Beziehungen, das ist Zeit, die uns zur Verfügung steht und die wir einteilen können. Das ist auch unser Besitz und unser Geld. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Der Kornbauer denkt nur an seine eigene Zukunft und seine Sicherheit. Hütet euch vor Habgier, warnt Jesus, bevor er das Gleichnis erzählt. Das Wort, das Luther hier mit Habgier übersetzt, das kann man auch mit Geiz übersetzen. Hütet euch vor Geiz. Gott hat nichts gegen Besitz. Und wir sollen auch nicht unsere Lebensversicherung kündigen, um damit Gutes zu tun. Das ist auch nicht sein Anliegen. Aber ich glaube, dass er unsere Ernte nicht dafür gibt, damit wir sie nur in unserem Kornspeicher horten und damit wir ja nur auf Nummer sicher gehen. Sind wir bereit, von dieser Ernte abzugeben, unsere Gaben einzusetzen oder geizen wir da? Wir können uns damit keine Punkte im Himmel verdienen, indem wir das einsetzen. Aber wer weiß, vielleicht können wir damit Menschen in die Nähe Gottes lieben. Was machst du mit deiner Ernte? Erntedank will uns einladen, über die Dinge nachzudenken, die Gott uns schenkt. Die materiellen Dinge und die immateriellen Dinge. Erntedank lädt uns ein, uns bewusst zu machen, wofür wir Gott danken können. Und dazu das dann auch zu tun, nämlich ihm zu danken. Und Erntedank ist ein guter Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir mit diesen Dingen, mit den vielfältigen Gaben Gottes umgehen. Wie können wir sie so einsetzen, wie Gott es sich gedacht hat? Denn auch das ist Form von Dank, zu tun, was Gott sich gedacht hat. Und in diesem Sinne wollen wir das nächste Lied singen. Christen, lasst uns Gutes tun. Amen.